Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Mittag. Ich wollte gerade sagen guten Morgen, aber naja, das
es
geht nicht mehr ganz durch als guten Morgen.
Es geht gerade so übereinander über.
Ja, es ist alles fließend, es ist alles im Laufen, es ist ein Prozess.
Genau.
Mhm. Hast du beim Black Friday in irgendeiner Sache zugeschlagen oder bei irgendeiner Sache zugeschlagen?
Ja. Ja, wobei nicht unbedingt jetzt wegen Black Friday, aber es war Black Friday, zufälligerweise.
Mhm. Okay.
Weil ich sag ja auch immer wieder Steam, mal gucken, und die machen ja momentan auch Black Friday, wobei ich da jetzt selbst nichts gekauft habe. Und so viele Sachen jetzt auch nicht mehr Angebot sind, die ich noch auf meiner Liste habe, wo ich bei vernünftigen Angeboten dann vielleicht doch noch das ein oder andere Spiel kaufen würde. Da ist jetzt nichts dabei. Aber ich bin ja dazu übergegangen, gerade für die Switch Spiele auch wieder physisch zu kaufen, anstatt nur im E-Shop.
Mhm.
Von Titeln, die ich dann auch gerne physisch hätte, beziehungsweise die mir halt am Herzen liegen, jetzt falsch gesagt, aber wo ich halt gerne, wie gesagt, auch was habe, ja, wie ein Buch, ja, wo ich da dann halt auch das Spiel richtig haben will. Und da sind jetzt gerade welche auch im Angebot im Black Friday Sale. Da habe ich mir jetzt auch nicht viel, sondern so zwei bestellt. Die waren unter 20 Euro mittlerweile. Was heißt mittlerweile, aber jetzt im Black Friday Angebot. Da habe ich was bestellt. Aber ansonsten, nö. Ein Kollege von mir hat sich wie heißen nochmal die großen Kopfhörer von Apple?
AirPods Max.
Max, genau. Ja. Die hat er sich jetzt geshoppt.
Okay, ja.
Im Black Friday. Und er überlegt sich gerade, einen 65-Zoll-Fernseher noch zu shoppen.
Mhm.
Da gibt's anscheinend irgendwie günstige Angebote aktuell, wobei ich da auch nicht ein Thema drin bin. Weil mein Fernseher funktioniert noch sehr gut. Klar, ich hätte jetzt mittlerweile auch gerne ein paar Zentimeter mehr. Oder wie heißt das schon, ein paar Inch, ja.
Mhm.
Aber, mein Gott, das schwarze Loch, was da rumsteht, wird ja nur größer, ja. Das, und wohin mit dem alten? Der funktioniert ja noch, klar, den könnte ich mir auch hier ins Zimmer stellen. Aber eigentlich brauche ich das ja auch nicht, ja.
Das sind immer solche Sachen, die man ja ungerne erneuert, wenn das alte noch funktioniert, ne? Und
genau.
Ja.
Also als wir den ja angeschafft haben, hatte ja der vorherige gerade den Geist aufgegeben.
Mhm.
Deswegen, also kaputte Technik ersetzen, gar kein Thema. Da war da natürlich auch von der Diagonale her ein bisschen größer, nicht schon vom Gehäuse, das hatte ich glaube schon mal erzählt vor Jahren.
Ja.
Der hat ja von den Gehäuseabmaßungen oder von der Gerätegröße an sich ist ja so wie der Vorgänger gewesen, nur halt alles Display. Und früher hatte man ja immer noch diese fast handbreiten Bildschirmränder.
Das stimmt, ja.
Und das ist halt schon nice. Wie gesagt, das Gerät kaum größer, aber trotzdem wesentlich mehr Bild. Ja, das ist schon, da kann man nicht meckern, ja. Aber ansonsten, nö.
Ja, ich auch nicht.
Black Friday-mäßig,
ich auch nicht. Nee. Ich mache ja immer so eine Liste, was ich gerne hätte, was ich eventuell gerne hätte. Und das sortiere ich dann auch ein bisschen nach Priorität. Und da war nichts auf der Liste im Angebot, also habe ich das auch gelassen und habe mich auch nicht von irgendwas verführen lassen.
Ja, deswegen, ich habe ja auch hier, ich hatte ja eben Steam erwähnt, da waren auch einige Sachen im Angebot. Das sind jetzt, klar, da habe ich ein Auge drauf, aber da sind die Preise dann auch wieder nicht so, dass ich dann sage, okay, kauf dir es, ja, weil 10% bei 70 Euro Neupreis ist jetzt auch nicht die Welt. Wären es 50, dann können wir mal drüber reden, wobei das ja immer noch über 30 wären.
Ja.
Das ist die Frage, inwieweit das dann wieder einen Kaufimpuls auslöst. Aber wie gesagt, so gerade die physischen Sachen, und da war auch eine Special Edition dabei, also mit ein bisschen vieles noch, und da keine 20 Euro für, dann habe ich gesagt, komm, nimm's mit. Ja.
Ja, genau.
Das ist dann okay, aber ansonsten. Und wo wir es gerade von der Switch haben, vielleicht noch eine kleine Anekdote, ich habe meine zwei jetzt gerade im Regal stehen und habe die eins hier angeschlossen, weil. Und warum? Weil es immer noch kein YouTube für die Switch 2 gibt.
Ist das für dich so essentiell, dieses YouTube-Feature?
Ich nutze YouTube auf der Switch sehr viel, auch wenn ich zu Hause am Arbeiten bin. Wobei sich das ja ab Januar erledigt hat. Bei uns fällt das mobile Arbeiten ja weg.
Okay, also Homeoffice.
Ja. ja, was halt mittlerweile nicht mehr Homeoffice ist, beziehungsweise so genannt wird, weil Homeoffice ja auch wieder rechtlich ein bisschen ein paar andere Sachen noch mit sich zieht. Das ist ja mobiles Arbeiten mittlerweile sehr oft. Nur, okay, ja, dass ja. du da flexibel bist. Ist bei uns gestrichen. Mhm. Wieso, weshalb, warum, braucht man nicht drauf eingehen, aber es wurde halt jetzt gestrichen, leider.
Ja.
Wird schwierig. Muss man sich erst auch mal wieder dran gewöhnen, beziehungsweise eine Lösung finden für, oder man muss es halt jetzt wieder organisieren, dass man halt nicht irgendwie die Möglichkeit hat, auch mal zu Hause zu sein. Aber müssen wir mal gucken. Es gibt auch noch andere Arbeitgeber, also von daher. Ja, wobei wir ja in der glücklichen Lage sind, auch dadurch, dass meine Frau ja selbstständig ist, dass wir gerade gucken, wie sie halt ihre Termine so geschoben kriegt, dass das halt so bei uns am Ablauf her noch passt.
Hm.
Wird trotzdem nicht einfach, aber wir haben wenigstens da die Möglichkeit, dass wir relativ flexibel sind, ja. So wie wir zwei flexibel sind, was unsere Termine betrifft,
ja.
Bin ich mit meiner Frau Gott sei Dank in der Lage, dass wir da das wahrscheinlich relativ gut abgefedert kriegen, dass ich halt nicht mehr von zu Hause aus arbeiten kann, weil sie sich ja beruflich darauf eingestellt hatte, wir haben die Hunde. Wie gesagt, das ist, irgendwie kriegen wir das schon hin. Bei anderen Kollegen, gerade auch mit Kindern und wie es da mit der Arbeitssituation aussieht, wird das dann schon eine größere Herausforderung, beziehungsweise da sind einige sich schon am Umgucken.
Mhm.
Die werden da die Reißleine ziehen, wenn sich da kurzfristig nicht noch was ändert. Ja. Aber wie gesagt, was willst du machen?
So ist das.
Das ist ja nicht unsere Entscheidung, ja.
Ja, manche Dinge hat man halt nicht immer in der Hand.
Ja, ja, genau.
So ist das.
Im Gut. Gegensatz zu physischen Medien zum Beispiel. Oder da halt dann. Ja, okay. Nee, aber ja, war nicht sehr ergiebig, dieses Black Friday. Ich habe auch keine Hoffnung auf Cyber Monday, dass sich da irgendwas noch tut, weil, mein Gott, die Angebote hast du jetzt aktuell eigentlich ja auch schon.
Also es gab so ein paar interessante Angebote Richtung, wenn man jetzt nicht den ganz aktuellen SoC haben möchte. M4-Chips gab es gut, MacBook Airs, die waren relativ gut im Angebot unterwegs, habe ich gesehen bei Amazon. Auch preislich, denke ich, sehr attraktiv. Also wer da was suchte, konnte da fündig werden. Aber sonst.
Gott, das ist ja gerade mal eine Generation hinten dran. Also das kann man eigentlich nichts verkehrt machen, ja.
Ja, ist richtig. Und das waren schon sehr attraktive Preise, aber bin ich ehrlicherweise nicht im Markt für und habe das dann erstmal liegen lassen. Ich warte ja dementsprechend auf das MacBook mit Cellular oder 5G oder wie auch immer.
Ja.
Kann ich ja lange darauf warten, würden jetzt böse Zungen behaupten.
Ja. Achso, noch eine Kleinigkeit eben, weil ich gesagt habe, Switch habe ich mir was physisch gekauft.
Ja.
Ich hatte ja den E-Shop eben kurz angesprochen. Da habe ich sowieso, auch da sind jetzt momentan ein paar richtig nice Angebote dabei, aber auch da halte ich mich eher zurück und gucke da mehr wieder verstärkt auf Steam aktuell, wenn ich mal hier Spiele am gucken bin, auch gerade wenn, wie gesagt, die Preise reduziert sind. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ja Anfang nächsten Jahres die neue Steam Machine kommen soll.
Ja.
Hattest du ja wahrscheinlich auch schon, also ich hijacke gerade das komplette Dings, aber egal.
Mach mal.
Weil Anfang nächsten Jahres soll die Steam Machine kommen, nebst dem neuen Controller, nebst dem neuen Headset. Aber wie gesagt, Steam Machine. Und auch wenn man ja gerade im Gaming-PC-Bereich ja eigentlich immer von diesen, ich sag mal, 50-90 Monstern ausgeht oder so im Kopf hat und die ja eher so PS5-Niveau hat, was die Leistung betrifft, wird das Ding, oder steht bei mir ganz oben drauf, ja, es kommt halt auf den Preis drauf an, wie es letztendlich wird, weil der ist noch nicht angekündigt, der Preis, oder noch nicht bekannt, könnte das eventuell bei mir der neue Gaming-PC werden.
Wann soll die denn kommen? Gibt es da schon ein genaues Datum?
Ja, Anfang 26.
Okay.
Ich denke mal, das hängt, auch gerade weil noch keine Preise bekannt gegeben sind, das hängt sehr mit zusammen, wie der Markt sich noch entwickelt, weil die RAM-Preise momentan, das ist ja...
Die RAM-Preise sind interessant, sagen wir es mal so, oder bemerkenswert.
Selbst wenn du sagst, okay, da sind eh nur 16 Gigabyte drinne, aber die wollen dann trotzdem bezahlt werden. Und wenn du mal guckst, was du heutzutage für, teilweise für 32 Gigabyte bezahlen kannst, beziehungsweise wie die Preisentwicklung war, das ist ja, da kannst du, momentan wissen wir nicht, wie es noch weitergeht, beziehungsweise wie lange es anhalten wird oder wie viel teurer das Ganze noch wird.
Ja.
Und ich denke mal, diese Situation ist mit ein Grund, warum auch Valve noch keine Preise bekannt gegeben hat, weil sie das einfach bis zum Release noch nicht absehen können. Sie haben ja von sich aus schon gesagt, sie werden das Gerät nicht groß, oder was heißt groß, sie werden das Gerät nicht subventionieren. Der Preis wird sich an einen vergleichbaren PC orientieren, wo wir ja aktuell auch aufgrund der RAM-Preise und noch so ein paar andere Komponenten, denke ich mal, die 800er Richtung schon erreicht haben.
Ja.
Wenn nicht bis zum Release, je nachdem, mit welcher SSD-Größe du kaufst, du nicht vielleicht sogar schon beim 1000er liegst. Und das ist natürlich auch gerade für die Kiste relativ viel Geld, gerade verglichen mit den aktuellen Konsolen, wobei Microsoft da ja auch mit den Preiserhöhungen wieder, und die haben ja auch gesagt, aufgrund der ganzen Entwicklung und bla bla bla. Aber gerade mal gucken wir uns mal Sony an, mit der PS5 und der PS5 Pro, das sind natürlich Preise, ja. Muss man mal. Deswegen habe ich gesagt, kommt drauf an, wie der Preis ist. Aber das könnte aufgrund der Steam-Bibliothek, und da habe ich ja über die letzten Jahre ja schon einiges an Spielen angehäuft, gerade auch was so ein Backkatalog an Spielen betrifft, die ja immer mal wieder sehr günstig reduziert waren. Da ist der Katalog natürlich schon relativ groß und den dann so easy nutzen zu können mit, ja, es heißt offiziell die sechsfache Leistung von einem Steam Deck. Wie gesagt, mit SteamOS, das ist schon ein, ja, kann ich mir gut vorstellen. SteamOS an sich ist ja, also ist gelungen, sagen wir mal so, das ist mit auch, denke ich mal, einer der Gründe überhaupt, warum man sich für die Steam-Maschine entscheiden könnte, wollen würde, je nachdem. Entweder man ist schon drin oder man überlegt sowieso, sich mit dem Thema Gaming oder PC-Gaming zu beschäftigen. Und da kommt man an Steam sowieso nicht vorbei. Von daher, ja, mal abwarten, wie es preislich liegen wird. Aber das könnte eventuell so, ja, Gaming-PC, wie gesagt, ist, da denkt ja immer jeder direkt an High-End und was weiß ich was.
Richtig, ja.
Aber das könnte, denke ich, schon meine nächste Kiste werden. Ich brauche da nicht Ultra 4K Raytracing und wobei angeblich soll sie ja 4K in 60 FPS, also mit FSR können, aber da müssen wir mal gucken, was die nächsten AAA-Titel so so bringen. Wobei, wenn es Valve vernünftig anstellt und die Spieleentwickler da mitziehen, es gibt ja auch das Programm beziehungsweise die Zertifizierung in Anführungszeichen mit der Einstufung von Kompatibilität von Spielen, gerade für Steam Deck. Wenn die Entwickler da weiter so mitziehen und optimieren, beziehungsweise dann ja dann auch speziell fürs Steam Machine gucken, dass die da vernünftig drauf laufen, ja, umso besser. Ja.
Das ist dann aber mehr oder weniger auch ein geschlossenes Hardware-System. Das heißt, ich kann da jetzt nichts in irgendeiner Weise aufrüsten. Ne?
Du kannst ja SSD und an den RAM kommst du noch ran, aber das war's auch.
Aber die Grafikeinheit kann ich jetzt nicht tauschen?
Nein.
Okay, gut.
Das wird ja ein reines AMD-System sein, Custom, also teilweise Custom-Chips, was man so in der Custom versteht, ob das dann wirklich komplett ein Custom-Design ist oder ob das dann einfach nur gebrandet wird, etc. Da wissen wir eigentlich nicht groß, was. Wie gesagt, leistungstechnisch wird es wahrscheinlich irgendwo so um die PS5 liegen. Vielleicht leicht drunter. Kommt halt auch immer drauf an. Ja. Trotzdem finde ich es ganz interessant, weil von den Leistungsdaten an sich liegt das um das, was so die meisten Steam-Nutzer gerade aktuell am Start haben. Beziehungsweise sehr viele da noch leicht drunter liegen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Steam hat ja regelmäßig die Hardware-Surveys und weiß ja ganz genau, welche Hardware zu Hause oder welche Steam-Nutzer welche Hardware zu Hause haben.
Ja.
Und da liegt die Box anscheinend genau oder leicht über dem, was so der Durchschnitt an Steam-Usern hat. Deswegen, man darf da nie oder man muss da ein bisschen realistischer sein, auch mit der Einschätzung beziehungsweise mit der Erwartung, die man da hat. Die meisten Gamer, wie gesagt, haben da keine Hochleistungsdinge zu Hause rumstehen. Was auch momentan bei den Preisen für diese Grafikkarten keine Überraschung ist.
Genau.
Und wenn man auch mal guckt, selbst wenn man jetzt nicht auf, wie gesagt, 4K, Raytracing und was weiß ich setzt, selbst eine 1080 Ti, ja, kann heute durchaus in manchen Titeln noch sehr gut mithalten. Und wenn man überlegt, wie alt die ist und wie die technisch eigentlich aufgestellt ist, gerade im Vergleich zu aktueller Hardware, ist das nicht verkehrt. Und gerade auch für die ganzen Indie-Sachen, ja, die laufen da eigentlich noch ganz gut drauf.
Wenn man da jetzt nicht gerade Cyberpunk 2077 spielen will, ja, das darfst du.
Ich sag ja, wenn du 4K 60 FPS Raytracing Max und sowas machen willst, klar, das funktioniert mit der Karte nicht, ja. Aber vieles andere kannst du da eigentlich noch ganz gut machen. Was halt auch sehr interessant ist, wo ich mal gespannt bin, ist ja der Frame, ich glaube Frame nennt sich das neue Headset, was sie angekündigt haben, weil das läuft auf ARM. Und auf der Brille an sich wirst du auch Steam, also leichtere oder einfachere Steam-Spiele spielen können. Und wenn da die aktuellen Sachen wie GameHub Lite oder Game Native, ja, die ja für ARM-Geräte verfügbar sind aktuell, nur ein annähernder Indikator sind, ja, dann holla die Waldfee.
Dann könnte man damit das realisieren, was man sich eigentlich auch von der Vision Pro erhofft hat, spieletechnisch gesehen.
Ja, Valve sagt ja definitiv, sie hoffen dadurch, dass sie ja auch ARM-Technik da drin haben, dass viele Entwickler, die halt gerade für die Meta-Quest und sowas entwickelt haben, ihre Spiele dann relativ schnell und einfach auch auf ihre Konsole oder auf ihren Frame oder ihre VR-Brille da konvertieren können. Aber was mich eigentlich mehr interessiert, ist halt die Emulation von PC-Spielen, wie zum Beispiel Hades, die dann über SteamOS, was ja auf der Brille laufen wird, über SteamOS dann ohne PC da drauf laufen.
Ja.
Und wie gesagt, gerade diese ganzen Indie-Titel, wie zum Beispiel Hades, wie Curse of the Dead Gods, zum Beispiel alle solche Titel, oder auch jetzt Sworn oder es gibt jede Menge Indie-Titel auf jeden Fall, die sehr gut darunter schon laufen. Hollow Knight, Silksong, das sind ja so, oder Ball, X-Pit zum Beispiel, Celeste, ja, das sind alles so Titel, die ja durchaus sehr erfolgreich waren im Indie-Bereich, die nativ auf ARM, also wo die Steam-Version nativ auf ARM über, wie gesagt, SteamOS, Linux laufen kann. Und das ist halt eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, gerade im Hinblick ja auf das nächste Steam Deck. Und da würde ich drauf wetten, dass das nächste Steam Deck ARM-based ist.
Das klingt
mit allen Vorteilen, die das mit sich bringt.
Ja.
Also was jetzt diese Hardware und gerade auch dann hoffentlich eine kompaktere Bauweise betrifft. Aber das ist noch weit weg, hat Valve ja selbst gesagt. Das ist Steam Deck 2, das dauert noch einen Moment. Aber mit der ganzen Entwicklung, die da gerade läuft, auch gerade in Bezug auf das Frame und die Arbeit, die Steam da auch in die, oder Valve in die Entwicklung steckt, was jetzt Proton Flex und SteamOS betrifft, ist meine Wette eindeutig drauf, dass das nächste Steam Deck ARM-basiert sein wird. Aber, wie gesagt, abwarten, Tee trinken, das ist noch lange hin. Aber jetzt habe ich eh schon lang genug hier gehijackt. Von mir aus können wir gerne zum Programm zurück.
Zum Programm, ja. Das hört sich an, wir geben wieder in die angeschlossenen Funkhäuser zurück oder wie auch immer.
Genau.
Ja, an die angeschlossenen. Grüezi miteinander, ja.
Genau.
Eurovisionssendung.
Ja.
Obwohl, uns hört man ja weltweit. Wenn ich mal in unsere Download-Statistiken reinschaue, hört man uns weltweit. Und das scheint auch zu funktionieren. Also dass die Erhebung der Länder oder der geografischen Hörsituation, oder wie ich das ausdrücken mag, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja auch Leute, die ausgewandert sind, die dann dementsprechend ich wollte gerade sagen, einen Heimatsender hören wollen, aber hat ja mit Heimat in dem Sinne nichts zu tun. Nur weil wir hier in Deutschland produzieren, hat das ja damit auch nichts zu tun. Gut, lass uns mal mit dem ersten kleinen Thema anfangen. Mit einem popkulturellen Thema. Ich versuche immer ab und zu mal so ein paar kleine, nicht in erster Linie Technikthemen einzustreuen. Und mir ist da was über den Weg gelaufen. Nämlich, es gibt einen neuen Remix. Und ich empfehle ja recht selten Musik. Und mit Remixe stehe ich ja sowieso so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich bin der Meinung, dass sie zu, sagen wir mal, 70% oder zu 70% dem Originaltitel jetzt nicht so gerecht werden. Das ist jedenfalls meine Empfindung oder das ist immer so mein Geschmack und deswegen umgehe ich das Thema Remixe. Aber hier habe ich einen Remix gefunden oder ich bin darauf aufmerksam gemacht worden durch einen anderen Podcast und da sind gleich zwei Dinge auf einmal passiert. Nämlich in erster Linie das Original fand ich sehr gut. Das ist nämlich der Soundtrack zu Raumpatrouille Orion. Die meisten werden es wahrscheinlich nicht kennen. Ist eine alte Science-Fiction-Serie, die man mit so ein bisschen gesunder Ironie schauen sollte und auch mit immer betrachten sollte, in welcher Zeit diese Serie entstanden ist. Und dann kann man sie noch ganz gut schauen. Man muss, wie gesagt, immer den Kontext der damaligen Zeit sehen oder die Serie im Kontext der damaligen Zeit sehen. Aber viel interessanter ist der Soundtrack oder auch der Originalkomponist, der das gemacht hat. Das ist nämlich das Peter Thomas Sound Orchester. Die haben sehr, sehr viele Soundtracks gemacht in der Zeit. Und das wurde jetzt nochmal so ein bisschen remixed von dem Künstler Moose T. Wird man kennen, Künstler aus Hannover. Und der hat das so ein bisschen überarbeitet. Und da gab es auch eine offizielle Kooperation mit dem Peter Thomas Sound Orchester. Der Peter Thomas lebt auch noch. Da wird es demnächst auch eine Sondersendung im Fernsehen geben zu dem Komplettwerk von Peter Thomas. Moderiert von Oliver Kalkofe übrigens. Und das sollte man sich mal anschauen, wenn man sich so ein bisschen mit Big Band Funk Sound aus den 60er, 70er Jahren beschäftigen möchte oder wenn man da Interesse dran hat, dann sollte man sich auf jeden Fall diese Sendung mal anschauen. Wird es dann wahrscheinlich auch in der ARD Mediathek geben. Aber generell erstmal diesen Hörtipp, den verlinken wir in den Shownotes. Wir verlinken da den YouTube-Kanal zum Peter Thomas Sound Orchester. Genau. Sagt er jetzt nichts, ne? Das Sound Orchester, oder?
Ja, mir sagt die Serie was und ich kenne auch die Musik auf jeden Fall.
Ja.
Beziehungsweise den Soundtrack zur Serie. Also an mir ging es jetzt vorbei, dass da irgendwas Neues kam. Die hatten ja vor... Nee, wann war das? Nee, die kam 66, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, weil ich wollte ihm sagen, irgendwas hatte ich vor einiger Zeit mal von Jubiläum mitbekommen, aber es muss dann auch schon länger her gewesen sein, das 30, sage ich schon. Die ist von 66. Man kann sie sich mal angucken, aber wenn man da nicht irgendwie noch alte Erinnerungen dran hat
Es geht mir jetzt auch weniger um die Serie, es geht mir um Musik, den Soundtrack. Ja. Das ist das, was bei mir immer so hängen bleibt und generell, wenn man so Musik mag, so ein bisschen Big Band Funkies, er hat das ja auch Space Jazz genannt, da gab es ja dann verschiedene Genre-Schöpfungen, hätte ich bald gesagt. Oder so ein bisschen Easy Listening, wie man es auch nennen mag, der ist bei dem Peter Thomas Sound Orchester ganz gut aufgehoben,
ja,
denke ich mal.
Eine Sache noch, der Dietmar Schönherr war ja der Kommandant Raumkreuzer, nicht Raumschiff, sondern Raumkreuzer.
Der Mann, der mit Bügeleisen telefoniert hat, genau.
Genau, mit Bügeleisen telefoniert hat, der war ja damals schon 40.
Das kann sein,
das muss man, der war ja auch schon 40, als er die Serie gedreht hat, weil wenn man das heute mal guckt, beziehungsweise er ist ja auch schon verstorben, der Dietmar Schönherr. Wie alt er dann heute wäre, wenn er es erleben würde, ja, der war damals, wie gesagt, schon 40, ja.
Naja, gut, als gestandener Captain für ein Raumschiff, da muss man ja auch schon ein bisschen älter sein. Wäre jetzt ja unrealistisch gewesen, wenn sie da einen 20-Jährigen auf die Brücke gestellt hätten, ne? Würde ich sagen. Oder?
Tja. Werden immer jünger heute.
Florian Silbereisen ist auch erst Captain geworden, nachdem der Bart grau geworden ist.
Oh, willst du jetzt das mit dem Traumschiff vergleichen?
Nee, aber ist mir auch so durch den Kopf gegangen, erst nachdem er so ein bisschen grauen Bart bekommen hat, wurde er Captain auf dem Traumschiff. Habe ich dir eigentlich mal die Story erzählt, wie ich Moose T das Kabel gehalten habe?
Nein.
Nein, okay. Ich wusste nicht, nein. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht in meiner
wer
das ist. Nee, wusste ich wirklich nicht. Es begab sich 2000 zu der Expo 2000. Da hat Moose T im deutschen Pavillon die Beschallung gemacht. Und ich war damals ja schon neugierig und habe mich da an Orten rumgetrieben, wo man sich nicht unbedingt hätte rumtreiben sollen als Besucher der Expo. Und da stand, das war recht früh morgens, der deutsche Pavillon hatte gerade offen. Und da stand so der Seiteneingang zu dem deutschen Pavillon offen oder besser so, also zum Technikraum. Und ich guckte da so um die Ecke und da sah ich so jemanden, der kramte da in Kabeln und hat da was verkabelt und gemacht und getan. Und er hatte da, musste ein Kabel, das fiel immer wieder runter. Er musste aber von unten nach oben irgendwo auf eine Stelle und das Kabel konnte er nicht fixieren. Und dann guckte, sah mich, halt mal Kabel fest. Und ich guckte, jo, hält das Kabel festgehalten. Habt ihr nicht erkannt und ich wusste noch nicht, wer das war. Und das ist mir erst Monate später gewahr geworden, dass das Moose T gewesen ist. Ja, da habe ich mal das Kabel gehalten.
Das ist doch mal schön. Das ist nett.
Ja, so ist das. Ich kannte den damals. Ja gut, vor 25 Jahren, da war das auch noch, ich sag mal so, Newcomer will ich jetzt nicht sagen, sonst hätte er wahrscheinlich nicht die Beschallung für den deutschen Pavillon übernommen, aber noch nicht so bekannt wie heute, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob er da schon den Hit mit Tom Jones hatte, ob das davor oder danach war. Ich glaube, das muss ungefähr in der Zeit gewesen sein. Keine Ahnung. Ja, gut. Aber wie gesagt, das war die Story mit der Expo 2000. Lange ist's her. 25 Jahre. Kinder, wie die Zeit vergeht.
Ja, ja.
Mein Gott.
So schnell, ja.
Ja, das war die Zeit, wo es noch die bunten Klapprechner von Apple gab, diese riesengroßen MacBooks. Kann ich mich auch noch erinnern, die standen nämlich bei dem Pavillon der Deutschen Post auf der Expo. Die hatte da auch einen großen Stand und die hatten da eine Surfstation stehen. Und die ganzen Surfstations, die waren ausgestattet mit Apple-Produkten. Das waren voller bunter Rechner von Apple. Wie hießen die Dinger denn? Die mit dem Henkel, diese Klappdinger. Waren das die MacBooks G4? Die hatten, glaube ich, keinen speziellen Namen.
Die hießen ja nicht MacBook.
iBook? Keine Ahnung. Zumindest diese riesen Dinger mit diesen riesen Henkel dran, die aussahen wie eine Handtasche, hätte ich bald gesagt. Ich habe den Namen jetzt nicht präsent. Die gab es ja in verschiedenen Farbtönen und die waren dann ja halt passend vom Design zu den iMacs. Aber die iMacs gab es schon in diesem gleichen Design mit dem CRT-Monitor und die hießen, glaube ich, iMac. Und das müssten dann iBooks gewesen sein, glaube ich. iBook G4 muss das gewesen sein. Ja. Na gut, lange ist es her. Kann ich mich aber noch gut dran erinnern, dass die da...
Naja, aber diese bunten waren, alle waren iBooks auf jeden Fall.
Ja. Die hatten noch diesen riesen Henkel.
Waren das G4 schon? Nee, die G4 waren, das müssten noch G3 gewesen
oder
sein.
Oder G3, kann auch sein.
Ja, das müssten meiner Meinung nach noch G3 gewesen sein.
Die hatten ja diese runde Form und diesen Henkel, der eingelassen war im Gehäuse sozusagen. Und wenn man das Ding aufgeklappt hat, hat man sich das Ding angeschaut und man hat auch gedacht, mein Gott, wenn man das jetzt ein bisschen kompakter gebaut hätte, dann hätte man auch, oder wenn man das jetzt nicht rund gemacht hätte, hätte man auch sehr viel Platz sparen können. Weil das Display war ja logischerweise weiterhin eckig, aber das Gehäuse hatte so eine ovale Form, sah aus wie so eine Muschel, die man aufklappen konnte. War designtechnisch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber die Post hatte sich das nicht nehmen lassen und die Dinger da 30, 40 Surfstations aufgebaut. Ja, damals hatte ja auch noch nicht jeder Internet.
Ja, das kam auch noch dazu, ja.
Wir hatten ja nichts, aber davon ganz schön viel. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu einem USB-Stick, der sich löschen kann per Knopfdruck. Und da habe ich jetzt auch wieder einen kleinen Flashback. Kennst du noch die Serie Cobra übernehmen Sie? Mhm. Hieß es in Deutsch. Und ich glaube, im Original war es dann Mission Impossible, oder? Die Serie. Im Originaltitel. Und übersetzt war es dann halt Cobra übernehmen Sie im Deutschen. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Wenn ich das jetzt im Kopf richtig zusammenbekomme. Da gab es jedenfalls immer so eine übermittelte Nachricht. Und ich glaube, das war ein Tonband, was dann übermittelt worden ist. Und das hat sich dann nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Sekunden, nach einer Minute selbst zerstört. Und so ähnlich möchte das jetzt auch die Firma T-Create, nee, die Firma heißt nicht T-Create, aber das Modell heißt T-Create Expert P35S erledigen. Die haben nämlich einen USB-Stick vorgestellt, den man über ein zweistufiges Konzept löschen kann. Das heißt, man muss zwei Stufen überwinden, damit das Gerät oder der Stick sich auch wirklich löscht, damit man jetzt nicht versehentlich mal einfach auf den Knopf drückt und sich das Ding löscht, muss man also eine zweistufige Bedienung überwinden, damit sich das Ding dann löscht. Sie sagen selber, es ist dann hundertprozentig sicher gelöscht. Die haben ein patentiertes Sicherheitskonzept verbaut, dass man das Zeug auch nicht, die Daten, die sich darauf befinden, auch nicht wiederherstellen kann. Das werden wir sehen, weil im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit werden wir das in der Universität testen, weil da gibt es bei uns durchaus Anwendungsbereiche, wo man so ein Ding einsetzen könnte. Und wir werden natürlich schauen, ob sich das Zeug nicht oder die Daten nicht wirklich wiederherstellen lassen. Wir haben sogar schon dafür einen Datenforensiker engagiert, der sich das Gerät mal anschauen wird. Was ich interessant finde, es geht erfrischend mit 30 Euro los. Das ist für so ein Sicherheitsprodukt relativ günstig. Und allein das macht mich so ein bisschen skeptisch, weil normalerweise solche Produkte in den Bereichen relativ teuer sind, bin ich da so ein bisschen voreingenommen, ob das Ding auch wirklich funktioniert oder nicht. Schauen wir mal.
Ja.
Interessant, was es nicht alles gibt. So. Kommen wir zu unserem Leib- und Magenthema oder ein Thema, was uns die ganzen Wochen schon begleitet und was mich irgendwie nicht so richtig loslässt. Ja, es gibt einen Bericht von DigiTimes, muss man fairerweise dazu sagen. DigiTimes, ja, ist immer so ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber die haben wohl aus der Android-Welt entnommen, dass Vivo, Oppo, Huawei, Xiaomi keinen Bock mehr hat auf die Geschichte mit den flachen, ultraflachen Handys und die Entwicklung mehr oder weniger eingestellt hat. Und die große Vorbildfunktion hat diesbezüglich Apple und Samsung übernommen und sie haben sich daran wohl orientiert und gesehen, dass das nicht so richtig fruchtet. Größter Negativfaktor war wohl Samsung mit dem Edge, wurde ja eingestellt. Und das soll ja bei Apple auch nicht so rosig laufen, haben wir ja auch schon alles durchgekaut in den letzten Wochen. Und deswegen hat sich wohl der gesamte relevante Markt darauf eingestellt und gesagt, nee, wir möchten jetzt nicht mehr, wir haben da keinen Bock drauf. Dass der richtige Weg ist, darüber kann man diskutieren. Weil man könnte ja die Fehler, die die anderen gemacht haben, sprich Apple und Samsung, daraus könnte man ja lernen und das bei den eigenen Kreationen oder bei den eigenen Modellen dementsprechend so nicht machen und das perfekte Gerät für diese Nische in Anführungsstrichen entwickeln oder eine Nische zu einer Massenbewegung ausbauen, jetzt mal ganz groß ausgedrückt. Ne?
Was allerdings gerade für, wobei ich will nicht sagen, dass Huawei, Xiaomi, Oppo jetzt so kleine Hersteller sind, aber das wirkt natürlich schwierig, da das Geld in die Entwicklung zu stecken, wenn der Markt einfach nicht da ist. Klar kannst du sagen, hier Henne-Ei, ja, du musst erstmal die Technik bringen, beziehungsweise ein überzeugendes Produkt auf den Markt werfen, damit man dann das auch gekauft wird. Das Problem an der Sache ist, wir haben gerade mit Samsung und mit Apple zwei große Player am Markt, die da mit keiner schlechter Technik an den Start gehen und wo die Dinge anscheinend im Regal liegen bleiben.
Ja.
Ein Grund ist einfach, dass du keinen wirklichen Vorteil oder super Nutzen im Vergleich zu den anderen Angeboten hast da eher mit Kompromissen arbeiten oder leben musst als Käufer im Vergleich, gerade auch bei Apple, ja, zu einem wirklich guten 17er.
Absolut.
Und ist dir dann das Flache das wert? Gerade wenn du sagst, mit ein Hauptargument ist vielleicht das Kamerasystem. Und wenn du dann sagst, okay, dann machen wir hinten den Bump nochmal dreimal so groß, damit wir hier fünffach und 30 Linsen reinkriegen, was keinen Sinn macht, ja, dann, weil dann ist das Gerät im Prinzip, ja, und das sage ich ja immer, ja, du musst, also für mich spielt auch, wie sagen wir mittlerweile?
Plateau, meinst du?
Zum Plateau, genau.
Zum Plateau, ja.
Für mich macht das, oder ist das Plateau ja auch mit Teil der Dicke des Geräts?
So ist es.
Klar, wenn auch der andere, wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber spätestens dann, wenn du es auf dem Tisch liegen hast oder irgendwo dann doch mal gerade im Sommer in eine Hosentasche steckst oder so, du merkst den Bump, ja, beziehungsweise das Plateau. Mhm. Solange der so groß ist oder im Verhältnis halt übermäßig groß, gerade im Vergleich zu so einem sehr flachen Gerät, mhm. Macht das für mich keinen Sinn, wenn du da hinten nochmal so ein Fingerdick, wie gesagt, das Plateau vielleicht dran hättest aufgrund der Kameratechnik oder anderer Technik, die du halt zusätzlich da reinmachen willst, weil du zwar ein sehr dünnes Gerät haben willst, aber auf keine Features verzichten willst im Vergleich zu, ja, sagen wir mal, einem Pro-Modell. Ja, das funktioniert technisch einfach im Moment noch nicht. Jedenfalls nicht so, wie man es oder wie ich es gerne in einem dünnen Gerät hätte. Ja. Weil selbst wenn du sagst, du kannst die Technik noch irgendwie in das Rest vom Gehäuse verteilen, das ging ja wieder zu Lasten der Akkulaufzeit, ja. Oder der Akkugröße und damit der Akkulaufzeit. Mhm. Und das wollen wir ja auch nicht. Deswegen ist ja sehr viel Technik ins Plateau gewandert, damit du das Rest halt oder den Rest des Geräts halt mit Batterie ausstatten kannst.
Ja.
Und ich glaube, das sind alles aktuell noch ein bisschen viel Kompromisse. Ich denke, als Technologieträger an sich nicht verkehrt, gerade mit Hinblick auf die den Entwicklung Fold. Bei den Foldables.
Ja.
Egal bei welchem Hersteller, man hat es ja bei Samsung auch gesehen. Ich denke, ja. Da ist auch wie hieß es? Edge?
Nee. Edge, genau, das doch, kleine Edge. Edge.
Mhm. Ja. Auch eine Entwicklung gewesen, die einfach aus der Entwicklung halt des aktuellen Folds halt auch hervorgegangen ist.
Mhm.
Oder nicht jetzt 1:1, aber gerade viel, was du an Entwicklung halt ins Fold gesteckt hast.
Ja.
Okay, daraus können wir auch so ein schönes Telefon draus basteln. Mhm. Ja, das, was man ja Apple ja auch sagt, das ist jetzt die Technik, die später wahrscheinlich ins Fold, in das Foldable rein wandert.
Mhm.
Oder aufgrund der Entwicklung, die sie da gemacht haben, haben sie gesagt, wir können das jetzt machen. Das macht durchaus Sinn. Kann man auch so verwerten. Nur ich denke, gerade mit den Kompromissen, die wir bei Apple gesehen haben, das ist halt was, wo anscheinend die iPhone-Käufer sagen, ist zwar nice, aber jetzt nicht so nice, dass ich das anstatt eines 17ers,
ja.
eines Pros oder so kaufe. Ja.
Ja, ja und der Kundenkreis, der absolut auf diesen Formfaktor abfährt, der ist wahrscheinlich zu klein, damit es bei Apple eine signifikante Rolle umsatztechnisch halt einnimmt, dieser Kundenkreis.
Ja, generell der Markt ist halt die Frage, wie groß ist der?
Genau.
Das ist ja auch die Frage, die wir uns bei dem Foldable-Markt stellen. Ist es wirklich so mit der nächste große Hype, den wir dann, oder den Apple da vielleicht wieder mit anstoßen kann, nachdem er jetzt eigentlich schon ein bisschen eingeschlafen ist?
Mhm.
Oder ist der Markt einfach nicht in dem Maße vorhanden, wie wir Nerds uns das vorstellen, ja? Beziehungsweise wie wir es gerne hätten, ja, oder
ja.
wie die Technik gerne hätten, aber der Markt an sich ist wahrscheinlich nicht mal so groß, ja. Gerade wenn man, ich habe gestern gerade wieder was gelesen, oder was heute Morgen, ist ja wurscht, von einem Preis von $2,400 redet, ja.
Ja,
sorry, das, aber also nein.
Diese Preisdiskussion, die wackelt ja auch hin und her, die geht mal von 17,99 aus, dann geht's auf 2,5. Ich habe letztens eine Prognose von $3,000 gelesen. Das halte ich natürlich ein bisschen für utopisch, ehrlicherweise, aber ja.
Da bist du schon wieder in Gebieten wie, vorhin hatten wir es gerade noch davon, wie heißt die Brille nochmal?
Vision Pro.
Die Vision Pro, genau, da hast du da wieder Preise ausgerufen. Das wird niemand für das Geld bezahlen. Bis auf 5 Leute, ja, wo Geld keine Rolle spielt, dann würde das Ding sich nicht verkaufen. Das kann so genial und Technik State of the Art sein. Das kann so Star Trek-mäßig sein, ja, von der Technik her. Das bleibt liegen, ja.
Ja, also das war auch eine sehr utopische Aussage, finde ich.
Alles über 2000.
Wird schwierig.
Sehr, sehr schwierig, ja. Oh. Klar, so die Verrückten, die auch da wieder zugreifen würden, aber ich denke nicht, dass wir da so ein iPad-Moment erleben werden, dass Gerüchte vorher gestreut werden über Preise, die halt sehr hoch, aber noch relativ oder noch vernünftig, oder was heißt vernünftig, aber realistisch klingen und du dann eine Überraschung hast, oh, das ist aber wesentlich günstiger als erwartet, ja, oder befürchtet. Das werden wir da, denke ich, nicht sehen, aber Preise von alles um die 2,5 oder drüber.
Also wenn wir Glück haben, kommt es für 1999 raus, würde ich sagen. Und wenn wir Riesenglück haben, was ich nicht glaube, mittlerweile 1799. Aber das
wäre dann schon. Wenn wir uns heute mal so die Einstiegspreise beim Pro angucken, müssten wir wahrscheinlich eh auf das Max gehen.
Ja.
Und dann da nochmal ein bisschen was draufschlagen und dann, ja, da sind Preise, die tun richtig weh.
Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Aber gut, wir werden sehen. Und vor allen Dingen werden wir dann sehen, ob Apple den Markt belebt oder dementsprechend signifikant nach vorne bringt, ne? Was die Marktanteile beanlangt von Foldable-Geräten. Das werden wir dann sehen, ob diese Prognose aufgeht, die ja viele getroffen haben oder die ja viele voraussagen.
Ja, ich befürchte, dass der Markt nicht so groß ist, beziehungsweise dass der Hauptteil des Marktes eigentlich an dem aktuell oder an dem Formfaktor, wie wir ihn jetzt haben, dass das eigentlich der Hauptmarkt ist. Ich denke, Foldables sind so ein ganz kleiner Teil nur davon. Mhm. Klar könnte Apple da wahrscheinlich den Markt nochmal ein bisschen erweitern, aber ich denke, ansonsten würde man da eher um Anteile kämpfen, als dass man da jetzt sagt, okay, Apple steigt ein und holt sich da oder hat da einen neuen Kuchen jetzt, den sie da irgendwo haben. Ich denke, die werden sich da ihr Stück aus dem Kuchen rausschneiden müssen und der ist nicht so groß.
Mhm.
Ich denke nicht, dass das herkömmliche Smartphone, wie wir es jetzt aktuell haben, wo es sich die letzten Jahre hin entwickelt hat, dass der verschwinden wird. Alleine schon aufgrund des Preises nicht.
Nein. Das wird lange dauern, bis da überhaupt mal eine signifikante Marktakzeptanz stattfinden wird. Also wie gesagt, eine signifikante Akzeptanz. Und das kann nach meiner Meinung auch dann nur über den Preis passieren. Dass man da dann wirklich viel, also über die Jahre dann den Markt erobert. Und das wird dann in erster Linie wahrscheinlich im Android-Markt stattfinden, bevor Apple da auf einen attraktiven Preis runterkommt. Das wird lange dauern. Ist meine Meinung. Ob sie überhaupt da auf irgendwelche attraktiven Preise runtergehen werden, das ist dann auch noch fraglich. Oder ob es dann weiterhin im Apple-Line-Up eine Nische bleiben wird, das muss man dann sehen. Obwohl Apple tut sich ja schwer, Nischen dazulassen. Man hat es ja zum Beispiel beim iPhone Mini gesehen.
Mhm.
Das war Apple nicht ertragreich genug. Davon ist auszugehen, haben sie gestrichen, haben an der Stelle was anderes hingesetzt. Und ich bin gespannt, ob es ein iPhone Air 2 dann auch überhaupt geben wird, ob sie das dann auch ersetzen werden durch ein anderes Produkt.
Ja,
ne? Das ist das Gleiche.
Guck mal, die Apple Watch Ultra, ja, hat jetzt auch nicht unbedingt so viel Liebe bekommen, ja, wie man sich das
vorstellt. Ja, aber das scheint sich trotzdem zu verkaufen und deswegen lassen sie es im Line-Up drin.
Ja, das Pro ist ja eigentlich auch mit so ein oder das nachgefragteste iPhone, ja. Alles andere ist ja dann.
Ja, das 17er in der Standardversion geht ja auch wie geschnitten Brot, was man so sieht.
Ja, jetzt ist das 17er, genau. Ja, aber vorher hast du eigentlich immer so mit der Topseller ist das Pro.
Ja, ja,
jetzt haben die sich ja ein bisschen angenähert, was die Ausstattung betrifft. Jetzt, wie gesagt, viele empfehlen ja auch das 17er, ist ja auch gut so.
Hm.
Verkauft sich entsprechend gut, ist sehr schön. Aber trotzdem viele, ja, gucken oder schielen ja immer noch Richtung Pro.
Ja.
Aber, ja, naja.
Ja, man wird sehen. Ich bin gespannt.
Das Ei ist noch nicht gelegt, ja.
Das Ei ist noch nicht gelegt, aber ich bin gespannt auf 2026. Da soll es ja soweit sein mit dem Foldable von Apple. Da bin ich gespannt. Mal schauen, ob das dann auch ein Reinfall wird, wie das beim iPhone R ja angeblich so sein soll, oder ob das dann ein Kassenschlager wird.
Also ich denke nicht, dass es ein Reinfall wird, aber das wird alleine schon aufgrund vom Preis jetzt nicht das normale iPhone da irgendwo
vorschlagen. Nein, nein, das ist, man wird wahrscheinlich auch bei der ersten Generation so ein bisschen zaghaft sein, nehme ich an. Also, wie sich das dann alles zeigt, scharniertechnisch etc. pp. Wie Apple das lösen wird.
Der Markt hat so viel Erfahrung die letzten Jahre gesammelt. Da
der Markt, aber Apple noch nicht.
Nein, aber was machen die denn?
Ja, gut.
Die Display-Technik kaufen sie ein. Die mögen zwar an ihrer eigenen Technik gearbeitet haben, was jetzt den Klappmechanismus betrifft. Die haben mit Samsung wahrscheinlich an den Displays herumentwickelt. Aber das ist ja, das basiert ja alles auf bekannten Techniken und Produktionsprozessen auf. Von daher, du kommst mit so viel Erfahrung da rein, das kann eigentlich kein Desaster werden.
Ja, also Apple kann natürlich von dem Markt sehr viel lernen und auch von den Produktionstechniken, gerade von Samsung. Und da gab es ja, wir können ja das Thema nochmal so vorziehen. Ich habe ja nämlich auch ein Fold-Thema drin in der Sendung, dass es so aussieht, dass die Display-Technik, also das reine Display von Samsung kommen soll und alles, was da drunter steckt, Scharniertechnik etc., das soll wohl von Apple eine Eigenentwicklung sein. Amphenol steckt ja da drin, da haben wir schon drüber gesprochen, was die Scharniere betrifft. Und dann gibt's ja dieses Metallplattendesign, was ja verhindern soll, dass man eine sichtbare Kante hat, einen sichtbaren Falz hat. Das soll ja wohl auch dementsprechend verbaut sein. Und das sind ja alles Dinge, die Apple wohl entwickelt hat. Und aus dem Zusammenschluss von dem Samsung-Display und der entwickelten Falttechnologie von Apple soll dann wohl das perfekte Faltergebnis oder die perfekte nicht sichtbare Knickfalte dastehen oder da sein. Da bin ich sehr gespannt. Und das ist ja auch das Problem, was alle Hersteller immer noch haben, das Problem der Knickfalte. Und was man halt so liest, hat Apple das jetzt wohl gelöst, das Problem, in Anführungsstrichen, soweit man das lösen kann. Weil wo du was knickst, ist halt immer noch eine Falte. Du kannst sie nicht zu 100% eliminieren. Das geht halt nicht. Und wie gesagt, 2026 soll es soweit sein. Es ist wohl schon in der Validierungsphase. Das ist relativ früh, wenn es erst 2026 kommen soll. Normalerweise ist das so ein halbes Jahr davor. Und wenn das jetzt wirklich schon in der Validierungsphase ist, naja, gut, dann sieht es gut aus, dass wir es sehen werden. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und dann können wir auch gleich nochmal fließend zu dem nächsten Thema übergehen. Apple ist wieder auf der ersten Stelle oder auf Platz 1, was die Marktposition angeht. Da war ja jahrelang Samsung auf der ersten Stelle, nämlich von 2012 war, glaube ich, wurde Samsung dann, stand Samsung auf der ersten Stelle und davor war halt Apple an der ersten Stelle. Also 2011 war, glaube ich, das letzte Mal, dass Apple auf der ersten Stelle war, was die Marktpositionierung beanlangt hat oder den Marktanteil beanlangt hat. Und jetzt hat Apple halt wieder den ganzen Laden eingeholt. Das hat Counterpoint Research nämlich festgestellt in einer Markterhebung. Und das liegt wohl eindeutig daran, sie haben es sehr eindeutig geschrieben, Counterpoint Research, dass das iPhone 17, also das Standard-iPhone, so gut eingeschlagen hat. Ich glaube, das hat selbst Apple auch ein wenig überrascht, dass dieses Telefon so stark eingeschlagen hat. Ja. Könnte natürlich auch daran liegen, dass sie das Standardgerät jahrelang displaytechnisch so kurz gehalten hat, dass sich da bei den Kunden so ein Knoten dann entladen hat. Endlich haben wir in der Standardversion 120 Hertz und ein ebenbürtiges Display mit der Pro-Serie und dass sich da so Knoten gelöst hat und die dann kumuliert auf einmal sich dann auf das 17er in der Standardversion gestürzt haben und dass das Gerät so extreme Absätze hat.
Also ich denke schon, dass Apple mit dem 17er viele angesprochen hat, die aus dem Android-Lager kommen und die bisher gesagt haben, das Pro ist mir zu teuer. Und das 17er bietet mir mit dem Display, was wir haben, nicht das, was ich hier in der Android-Welt eigentlich schon als Standard habe. Ich denke, das ist das eine, wo sie, wie gesagt, da auch nochmal, und du hörst ja eigentlich jedes Mal bei irgendwelchen Earnings Calls, ja, wir haben hier wieder unheimlich viel Erstkunden gehabt und bla bla bla. Mhm. Ich denke, das trifft jetzt beim 17er auch definitiv wieder zu. Mhm. Plus viele iPhone-Nutzer, die immer noch an, keine Ahnung, 12, 13, 14 festgehalten haben.
Ja.
Und die einfach technisch keinen Grund gesehen haben, auf 15, 16 umzusteigen oder auch aus 14er, ich sitze ja auch noch am 13er, die da keinen Grund gesehen haben, weil A, das Gerät sehr zuverlässig und gut funktioniert, man pfleglich damit umgegangen ist, das Ding immer noch gut aussieht, plus, wie gesagt, die Displaytechnik, die mit dem 17er jetzt eigentlich auch erst wieder den Sprung gemacht hat. Und dass sie da es geschafft haben, auch viele abzuholen, die, wie gesagt, noch auf älteren iPhones festgehalten haben. Das sind, denke ich mal, so zwei Faktoren, die da auch mit in die Verkäufe einfach reingespielt haben.
Ja, und da sind bestimmt auch einige dabei, die vom Pro-Bereich runtergekommen sind oder die aus der Pro-Kategorie runtergekommen sind und sich das Standardgerät gekauft haben.
Ja, klar. Ja.
Ne, die wegen dem Display halt nur in den Pro-Bereich reingegangen sind, 120 Hertz etc.
Ja, die aber wahrscheinlich auch eher aus 14, 15 Pro kommen. Also ich denke, wer mit 16 Pro unterwegs ist, jetzt auch nicht unbedingt zum 17er.
Nein,
der wird am 16er noch festhalten. Aber die gerade von älteren Pro-Modellen kommen, kann das durchaus sein. Weil auch gerade wieder die Display-Technik, die dann gesagt haben, oh, warum soll ich so viel Geld in den 17 Pro stecken, wenn ich das, was mir wichtig ist, schon im 17er kriege. Ja.
So ist es, genau. Ja, und der globale Marktanteil von Apple, also im Bereich Smartphones, liegt bei 19,4%. Das ist ordentlich.
Ja, genauso, dass sie Samsung überholt haben. Alle, wie gesagt, wenn man den Zahlen so oder dem Bericht.
Ja, gut, Counterpoint Research ist relativ seriös, sage ich jetzt mal, unter der. Aber
selbst wenn es nur eine ganz knappe Geschichte ist, mit einer Handvoll Geräte.
Ja, und Samsung hat ja nun wirklich ein Riesenportfolio, muss man sagen. Ja. Auch im Low-Budget-Bereich, diese ganze A-Serie. Obwohl die A-Serie ist ja auch noch wirklich nochmal breit aufgestellt. Da geht's ja von A33 bis A55, was weiß ich. Da hat man ja auch nochmal eine große, großes Spektrum an Geräten. Also selbst in der A-Serie ist es ja nicht mehr so günstig, wie es früher einmal war. Da kann man ja auch von günstig bis schon recht teuer kaufen. Früher war das relativ einfach. Da war die A-Serie, glaube ich, mit 2, 3 Geräten unterwegs gewesen. Und heute hat man, glaube ich, 8 oder 9 verschiedene A-Modelle im Sortiment. Also ich könnte dir jetzt nicht sicher alle Samsung-Smartphones aufzählen. Die Zeiten sind vorbei. Weil der Fokus liegt ja mehr oder weniger auch in der Berichterstattung oder im digitalen oder im Technikjournalismus meistens immer noch auf diese Galaxy-Geräte, auf diese Fold-Geräte und halt auf diese Standard Galaxy S25 etc. pp. Über die A-Produkte, da wird sehr, sehr selten drüber berichtet. Wenn da mal ein neues Gerät kommt, dann gibt es da eine Randnotiz. Ja, aber das war's. Obwohl die nach meiner Meinung auch recht unterschätzt sind, gerade die besseren A-Produkte. Aber okay. Anyway. Freut mich, dass Apple da mal wieder auf Platz 1 ist. So, kommen wir zu einer kurios ist hier nicht, zu einer interessanten Auktion, die stattfinden wird. Nämlich das Auktionshaus Christie's wird den Gründervertrag oder den Gesellschaftervertrag aus dem Jahre 1976. Am 1. April 1976 wurde das Unternehmen Apple gegründet und der Gesellschaftsvertrag wird dementsprechend versteigert. Experten schätzen den Wert auf beeindruckende, sie sagen zwischen 2 und 4 Millionen wird das Produkt. Was heißt das Produkt, das Schriftstück erzielen? Naja, ist natürlich ein großes Spektrum, ne? Zwischen 2 und 4 Millionen. Also das kann ja viel sein. Das können 2,1 sein oder das können 3,9 Millionen sein. Da muss man halt mal schauen, was da letztendlich bei rumkommt. Aber gehen wir jetzt nur mal von 2 Millionen aus für ein Stück Papier, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja.
was letztendlich ein paar Gesellschafter unterzeichnet haben. Am Anfang waren ja noch ein paar mehr dabei. Interessant wäre natürlich, ob der Auflösungsvertrag oder der Vertrag, wo sich der Mr. Rain aus dem Konzern zurückgezogen hat, ob der ist jetzt nicht dabei, das haben sie explizit nochmal aufgeführt, aber wo der geblieben ist, dieser Auflösungsvertrag, wo sich ja der dritte oder, ich glaube, vier oder drei Gesellschafter, aber jedenfalls der Herr Rain hat sich ja dann rausgezogen, ob dieser, wo dieser Vertrag steckt, das würde mich ja interessieren. Wahrscheinlich wurden wutentbrannt diese Dokumente vernichtet, weil er sauer war, ein paar Jahre später, dass er sich dementsprechend aus dem Unternehmen zurückgezogen hat. Allein der Wert, wenn er nur drin geblieben wäre im Unternehmen und stille Anteile.
Das weiß ja damals alles nicht.
Ich glaube, der ärgert sich heute noch. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Keine Ahnung, weiß ich nicht auswendig. So ist es.
Ja, mein Gott, ich hatte, glaube ich, auch schon mal die Geschichte von einem ehemaligen Arbeitskollegen erzählt, der kurz vor dem einen Split da die Aktien verkauft hat. Da kann man sich heute auch aufregen, aber mein Gott, war halt so. Ja, was willst du machen?
Ja, wenn ich hätte den ganzen Kram, den ich in Technik investiert habe, in Apple-Aktien investieren sollen. Ja.
Mein Gott.
Wenn man das alles vorher wüsste. Gut, kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt aus dem Hause Apple oder eines meiner Lieblingsprodukte, dem iPad Mini. Da gibt es jetzt eine neue Aussage zum Release-Termin.
Normalerweise, das ist übrigens auch so ein Artikel, was über die Jahre hinweg so viel Liebe erfahren hat.
Mal mehr, mal weniger, ja.
Ja, das ist ein Ding.
Produkte, es geht immer, die Produkte, die ich so gerne mag, die lässt Apple links liegen. Das ist komisch, aber okay. Man hat ja gemunkelt, dass es ja im Frühjahr so weit sein soll, also 2026, dass da was Neues kommt, und da gibt es einen Leaker, der gesagt hat, nee, frühestens Ende 2026 soll ein neues Gerät kommen. Naja, man muss bedenken, das aktuelle Gerät erschien im Oktober 2024.
Hm.
Ja, so ganz überfällig ist es noch nicht. Also im Kosmos des iPad Minis, dass das ja auch immer sehr lange Produktzyklen hat und nicht so schnell abgedatet wird, ja, muss man noch ein bisschen warten. Und das ist auch so ein Produkt, wo ich sage, ja, da würde ich dann auch sofort wieder zuschlagen, wenn es dann wirklich OLED bekommt, wo man ja von ausgeht. Das hat sich jetzt nochmal mehr oder weniger aus verschiedenen Kanälen, oder die verschiedenen Kanäle haben sich gegenseitig nochmal bestätigt, ja, das soll OLED bekommen. Und wenn es wirklich noch so ein interessantes Update geben wird, dann bin ich bereit, auch nochmal zuzuschlagen, weil das iPad Mini nutze ich wirklich sehr, sehr viel. Und ich filtere immer so bei mir raus, welche Produkte ich ersetze. Das macht wahrscheinlich jeder. Produkte, die ich sehr oft benutze, die ich sehr intensiv benutze, da bin ich dann auch bereit, die Produkte dann auch relativ zügig zu ersetzen. Ja, da wäre ich dann bereit. Soll wohl dann auch ein A19 Pro reinkommen. Ja, wäre dann ja auch angemessen, wenn es dann erst Ende 26 kommt. Da bin ich gespannt. Ja, dann hat sich Mark Gurman mal wieder geäußert, und das ist wieder mal eine Aussage, die er eigentlich fast jedes Mal macht, wenn ein neues Betriebssystem rauskommt, habe ich festgestellt, weil zu iOS 26 hat er das Gleiche gesagt. Was ist passiert? Ich glaube, in dem Bereich nicht ganz so viel, weil so hundertprozentig rockstable, wie man so schön sagt, läuft auch iOS 26 nicht. Es läuft mehr oder weniger schon stabil, aber was ich unter Stabilität verstehe, das wird in iOS 26 jetzt auch nicht so abgebildet. Es hat schon hier und da noch so ein paar Probleme. Aber er sagt, Fokuspunkt auf iOS 27 soll Qualität statt neuer Features sein, also Betriebssystemstabilität etc. Das soll im Mittelpunkt stehen, Performance und Systemstabilität, also so ein Snow iOS. Und das wird immer mal wieder ans Tageslicht gegraben oder rausgeholt, wenn es um neue Betriebssysteme geht. Ja, da bin ich gespannt. Und der zweite oder der dritte extrem große Fokuspunkt soll dann natürlich auf Foldable Features liegen, weil 26 soll ja auch das Fold rauskommen, wie wir ja gerade besprochen haben.
Mhm. Ja,
Und da bin ich gespannt, was Apple dann definiert oder wie Apple das dann definiert, was dann wirklich dann Foldable Features sind. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das kann sich ja dann nur um ein Screen gehen und es kann ja auch nur um Multitasking gehen etc. pp., wie man dann mit dem Windows, also mit dem Window-Manager umgeht oder mit dem Fenster-Manager umgeht. Das ist ja dann der Dreh- und Angelpunkt, würde ich sagen, wenn man so ein großes Display hat, wie man dann mit dem System interagiert und wie dann die Apps letztendlich untereinander agieren können etc. Multitasking spielt da dann hoffentlich eine große Rolle. Und da tut sich ja Apple mit schwer. Sehen wir ja in iPadOS. Da hat es ja auch lange gebraucht, bis ja das Thema Multitasking halbwegs vorzeigbar war. Ja. Sollen da iPadOS drauf machen, gut ist. Oder so ein Gemisch aus iPadOS und iOS. Das Beste aus beiden Welten. So ist es.
Ja.
Ja, also mit einem extrem gut angepassten Foldable OS, sage ich jetzt mal, könnte das natürlich auch ein Kaufargument sein für ein Foldable. Wenn man jetzt wirklich Software hat, die...
Je nach Bildschirmgröße, wenn du das auffaltest, ist es ja im Prinzip von der Diagonale her schon
ein iPad
Mini. Von daher macht eigentlich alles darauf Sinn, was ein iPad machen kann.
Oder was ein iPad Mini auch kann, ja, letztendlich. Und das wäre natürlich ein Argument für ein Foldable, wenn man dann in seinem Fuhrpark oder in seinem Technikpark ein Gerät einsparen könnte. Und dann wäre das ein Argument, ja. Vielleicht auch eine Stift- also Pencil-Unterstützung für das iPhone Fold. Wäre ja nicht unsinnig.
Ja.
Ne? Keyboard-Unterstützung gibt es ja jetzt schon. Ich habe ja die Möglichkeit, ein externes Keyboard an ein iPhone anzuschließen. Das geht ja. Das wäre dann ja auch gegeben. Und dann könnte man da schon interessantes Setup draus gestalten aus dem Ganzen. Naja. Aber okay. Schauen wir mal. Kommen wir zum letzten Thema der Sendung. M-Chips aus den Staaten, aus den USA. Das ist jetzt ja nichts so Ungewöhnliches, sofern TSMC ja auch dabei ist, gerade Produktionsstätten hochzuziehen und das jetzt auszubauen. Da haben wir ja schon drüber berichtet etc. Und das ist jetzt ja auch nicht das Problem. Aber ja, Intel.
Von Intel oder was?
Ja, von Intel, ja. Steht in der Überschrift drin. Nämlich Ming-Chi Kuo sagt, M-Chips sollen ab 2027 von Intel produziert werden. Allerdings nur die Low-End-Versionen, also die Standard-Range, dementsprechend die Standard-Range, die dann 2027 noch im Portfolio sein soll. Das muss man dann halt sehen.
Boah, kann Intel das 2027? Das würde ich ja mal stark bezweifeln.
Sie haben ja gerade den neuen Produktionsabschnitt oder besser die neue Produktionstechnik verabschiedet, dass die Maschinen dann auch auf dem Stand sein sollen, wenn man den Berichten Glauben schenken mag. Also sie erweitern ja ganz stark da ihre Kompetenzen in dem Bereich, haben da ja groß eingekauft. Das würde für Apple natürlich ganz viele Probleme lösen oder zwei große Probleme lösen. Apple könnte sagen, ja, Moment mal, Mr. Trump, wir beziehen ja jetzt schon ganz, ganz viel aus den Staaten und jetzt 2027 beziehen wir dann ja noch mehr aus unserem Land, würde natürlich den Trump etwas milde stimmen oder noch milder stimmen, als er jetzt ohnehin schon unterwegs
dafür
ist.
Dafür müssten sie die Geräte auch in den USA zusammenschrauben.
Ja, okay, gut. Aber könnte natürlich ein kleiner Punkt sein, der vielleicht... Mr. Trump da wohlwollend stimmt.
Wobei und ich würde das sehr skeptisch sehen bei Intel, ob sie das wirklich so in der Timeline hinkriegen.
Ja, aufgrund der Vergangenheit kann man das anzweifeln.
Vor allem gebranntes Kind und so, ja.
Und wenn würde dann natürlich auch die Abhängigkeit von TSMC etwas reduzieren.
Ja, vor allem TSMC hat ja gesagt, beziehungsweise die Pläne liegen ja, so viel ich weiß, aktuell auf Eis. Die wollten ja auch Produktionsstätten in Amerika aufbauen.
Ja.
Wobei sie gesagt haben, nicht unsere aktuellen Produktionsanlagen beziehungsweise Produktionstechniken. Also die wollten da keine aktuellen Chips, wie sie Apple bei TSMC vor Ort produziert, dann in USA produzieren können.
Ja, ja.
Anscheinend, warum auch immer, ja, ich denke mal, da ist halt auch so ein bisschen, wir wollen halt dieses High-End halt bei uns vor Ort behalten. Ist da mit der wahrscheinlichen Gedanke gewesen. Es würde mich für Intel freuen, wenn sie es hinkriegen. Das definitiv. Wenigstens eine Sache, auch wenn sie da als Lohnfertiger im Prinzip dann für andere die Technik machen. Mich würde mehr interessieren, dass sie halt selbst entwickeln und da irgendwas halt mit aufnehmen würden.
Ja.
Aber auch gut. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen skeptisch, aber wäre schön, wenn es funktioniert. Ich frage mich halt nur, ja, dann schippst du halt die Chips von USA rüber zu, sag mal, nach China, zu
Foxconn, wie sie alle heißen.
Genau, ja. Damit da dann zusammengebaut wird.
Ja.
Ja.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, aus dem Bericht ging auch hervor, dass es nur, wie gesagt, maximal 20% sein sollen von den Chips, die dann auch Apple benötigt. Das sind genau die 20%.
Aber immerhin, ja.
Das sind dann auch genau die 20%, wo TSMC quasi diese Low-End-Chips für Apple produziert, also die kleineren M-Chips. Und das würde sich dann auf Intel verlagern. Man muss dazu sagen, die Information kommt von Ming-Chi Kuo und der ist, was die Lieferkette beanlangt, immer sehr, sehr, sehr gut informiert. Also da kann schon viel Wahres dran sein. Also Lieferkette und Informationen aus der Lieferkette heraus, da ist er immer sehr gut und exzellent aufgestellt. Also das kann schon alles Hand und Fuß haben, was da berichtet worden ist.
Naja, die Frage ist ja auch, wäre das Kapazitäten, die Apple zusätzlich benötigt? Oder sollen damit Kapazitäten bei TSMC freigeschaufelt werden für andere Chips, beziehungsweise für vielleicht, dass sie die Produktionsstraßen umrüsten auf die aktuelle Technik, damit sie da halt mehr High-End-Prozessoren produzieren können bei TSMC?
Möglich, ja.
Oder hat TSMC gesagt, hier, sorry, aber wir haben an dem Geschäft jetzt nicht unbedingt so Interesse, ja, guckt euch bitte mal um, entweder stellt ihr selbst um, oder aber ihr sucht euch einen anderen Produzenten. Ja, das kann ja auch sein, dass da aus der Richtung was kam.
Ja, also wer hätte das gedacht, dass es mal mit, ich wollte gerade sagen, dass es mal so enden wird mit Intel, aber es ist ja noch nicht zu Ende mit Intel und ich hoffe, es wird auch nicht so bald Schluss mit Intel sein, aber wer hätte das gedacht, dass es so weit kommen wird? Weil Intel war mal die Speerspitze der CPU-Technologie. Und mittlerweile kann man froh sein, wenn sie überhaupt noch irgendwo am Speer dranhängen, sage ich jetzt mal. Aber von Speerspitze kann man da ja bei Intel nun wirklich nicht sprechen. Schade eigentlich. Ja. Aber gut. So ist es. Damit muss man jetzt umgehen oder damit muss Intel jetzt umgehen. Ich bin auch der Meinung, sie sollten lieber sehen, dass sie noch mehr Energie in ihre eigene Entwicklung stecken. Aber so eine Auftragsfertigung kann das Unternehmen ja sprichwörtlich am Kacken halten, hätte ich bald gesagt, und das Kapital noch in die Kasse spülen, damit sie dann auch wieder mehr Geld in die Entwicklung stecken können. Das, ja, irgendwo muss auch Geld reinkommen. Und wenn es durch Auftragsfertigung ist. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, wir können in die Gadget-Ecke abbiegen, ne?
Können wir machen, ja.
Können wir machen. Ich habe mal wieder, jetzt kommt der Running Gag, ich habe mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher getestet.
Ja, oh.
Ja, aber ich habe mich ja nun monatelang zurückgehalten. Nee, monatelang stimmt nicht. Den letzten Bluetooth-Lautsprecher, den ich getestet habe, das war der JBL Flip 7. Der spielt heute im Review hier auch noch eine Rolle oder wird noch eine Rolle spielen, aber ich habe mir mal eine ganz neue Serie angeschaut, oder was heißt Serie, es ist ja noch keine Serie, es ist ein ganz neues Produkt-Branding, was JBL hier geschaffen hat, sie nennen es JBL Grip Und hier gibt es ja auch noch keine Nummer, weil es das erste Produkt ist. Also heißt er im Moment nur JBL Grip. Und ob es dann eine Fortsetzung geben wird, das werden wir dann in den nächsten Jahren sehen oder vielleicht sogar schon im nächsten Jahr. Wie gesagt, bei Flip sind wir ja mittlerweile bei der 7. Generation angekommen. Und ob JBL dieses Produktbranding weiter fortsetzen wird, das wird sich zeigen. Im Moment würde ich sagen, sieht es durchwachsen aus, ob da was kommt oder nicht, weil die Produktfeatures sind, um jetzt mal das Fazit, die Produktfeatures sind sehr, sehr interessant, aber so, dass die Gesamtperformance von dem Produkt ist solide, aber nicht so extrem beeindruckend wie zum Beispiel bei dem Flip 7. Man muss vielleicht auch so ein paar Bonuspunkte geben. Es ist die erste Generation und wie gesagt, beim Flip 7 konnte man sehr viel lernen oder da konnte JBL sehr viel lernen und sie haben das Ding auch kontinuierlich weiterentwickelt und ich hoffe, das wird beim Grip auch passieren und ich gehe mal davon aus, dass es passieren wird. Deswegen muss man da ein wenig wohlwollend damit umgehen. Es ist ein Erstlingswerk in dieser Kategorie oder in diesem Segment von JBL. Deswegen bin ich da so ein bisschen wohlwollender unterwegs. Aber fangen wir erstmal damit an, was das Gerät alles kann oder was der Bluetooth-Lautsprecher alles kann. Wir haben hier ein Produkt, wo JBL auch explizit den Outdoor-Markt anspricht oder die Leute anspricht, die das Gerät gerne im Freien einsetzen wollen. Sieht man auch an der IP-Rating. IP68 ist an Bord. Wir haben hier 384 Gramm Gewicht. Und im Kontext zum Flip 7 muss man auch klar sagen, wenn man das jetzt so ein bisschen mit dem Flip 7 vergleicht, was ich jetzt gerne tue, weil viele Features gehen auch in Richtung Flip 7 und deswegen setze ich das Gerät so ein bisschen in Kontext zu dem Flip 7, ist er wesentlich leichter. Also mit 384 Gramm ist er leichter. Das ist ein großer Pluspunkt, wenn man jetzt hier so Vergleiche anstrebt. Bluetooth 5.1 mit Auracast Support. Wir haben 12 Stunden Wiedergabezeit plus 2 Stunden Playtime Boost. Das ist die mittlere Lautstärke, die hier natürlich angesprochen wird. Wenn ich das Ding auf mittlerer Lautstärke laufen lasse, komme ich hier mit Playtime Boost auf 14 Stunden. Die habe ich nicht so ganz erreicht. Ich bin hier ehrlicherweise so auf 11 Stunden gekommen bei mittlerer Lautstärke. Das kann an vielen Faktoren liegen, auch wie der Equalizer eingestellt ist. Wir haben da ja auch die korrespondierende App von JBL etc. Man muss halt gucken, wie man das Gerät so abgestimmt hat. Das sind jetzt keine Laborergebnisse logischerweise, weil ich teste das ja aus der Sicht des Endkunden, würde ich sagen. Ich habe jetzt ja auch nicht die Möglichkeit, das hier in irgendwelchen Laborumgebungen zu testen. Das muss ich fairerweise dazu sagen, obwohl bei den anderen Bluetooth-Boxen von JBL bin ich immer so auf die angegebene Akkulaufzeit gekommen, bei mittlerer Lautstärke logischerweise. Und hier bin ich so auf ja 11,5 Stunden gekommen. Also das hat er jetzt nicht ganz geschafft, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ist eigentlich eine solide Leistung. Man muss ja auch sehen, in so einem kleinen Gerät muss man ja irgendwo auch genügend Akkus reinbasteln. Und wie gesagt, 384 Gramm ist jetzt ja auch kein Schwergewicht. Ne? Man muss ja auch den Akku in Kontext zur Größe sehen von dem Gerät, zur physischen Größe. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Das Ding hat Ambilight an Bord, also eine Ambilight-Funktion. Die pulsiert wahlweise zum Takt der Musik oder zum Rhythmus der Musik oder auch dementsprechend in gleichbleibenden Rhythmen und nicht abhängig von der Musik. Also ein normales, pulsierendes, kleines, eingegossenes Display, was sich elegant in dem Gerät einbringt sozusagen. Also wenn es jetzt nicht leuchtet, man kann diese Funktion auch komplett deaktivieren. Also keine Angst, da hat man jetzt nicht unbedingt immer eine mobile Disco dabei. Man kann es komplett deaktivieren, aber das Display und das Leuchtfeld in Anführungsstrichen, das ist nahtlos eingelassen und wenn man es nicht weiß, sieht man gar nicht, dass in dem Silikonstreifen auch ein Display mit eingebaut ist. Das haben sie sehr elegant hinbekommen. Und das ist auch ein Punkt, was der JBL Flip 7 nicht hat. Da gibt es keine Ambilight-Funktion. Und wenn man das haben möchte in Kombination mit einem extrem stabilen Lautsprecher und auch einem recht kompakten Lautsprecher, dann ist man hier ganz gut aufgehoben. Und je nachdem, was man sich für eine Farbe aussucht, bekommt man das Ding schon für 89 Euro bei Amazon. Komischerweise ist der schwarze Lautsprecher, was nach meiner Meinung eigentlich der Bestseller ist, auf 89 Euro unterwegs. Und ich habe ja gerade dieses Testmuster vor mir stehen. Ich habe es in Camouflage bekommen. Das ist teurer als der schwarze. Wobei ich sagen würde, das ist eigentlich die unbeliebteste Farbe, Camouflage. Ich würde mir das jetzt nicht kaufen. Ich finde die Farbe oder diese Farbgebung sehr speziell. Ich weiß auch nicht, warum mir die lieben Freunde von JBL immer den Camouflage zuschicken. Ich glaube, die haben mich ganz besonders lieb. Schöne Grüße. Aber egal, das hat ja mit der Soundqualität nichts zu tun und das beeinträchtigt ja auch nicht den Test oder die Bewertung. Anzumerken ist noch, dass sich so ein kleiner Seilhaken am Lautsprecher befindet, wo man das Ding dann irgendwo am Rucksack oder an einer Zeltstange oder sonst wo befestigen kann. Also man hat ja auch noch eine ganz interessante Haltemöglichkeit. Ja, also Fazit, solider Klang, sehr ordentliche Verarbeitungsqualität, aber der Klang ist jetzt nicht so beeindruckend wie beim Flip 7. Ich bin gespannt, ob die Reihe fortgesetzt wird und wie sich das Produkt dann im Laufe der Zeit entwickelt. Der Flip der ersten Generation, der war jetzt klanglich auch nicht so beeindruckend. Da hat, wie gesagt, JBL im Laufe der Generationen auch erst nachgelegt. Und ich bin davon überzeugt, wenn diese Kategorie weiterhin leben wird, dass da auch klangtechnisch noch mehr passieren wird. Ja. Ein solides Produkt, was mich jetzt nicht aus den Socken haut. Sagen wir es mal so. Gut. Kommen wir zum Gewinnspiel der Woche. Da haben uns die lieben Freunde von Seagate respektive von Lassie was über den Zaun geworfen. Nämlich gleich 3 Festplatten. Ja, Festplatten, keine SSDs. Vorsicht, ich sag's gleich dazu. Es sind nämlich, Moment, ich muss ins andere Dokument umschalten. Das hätte ich auch schon gleich machen können. Nee, ich muss nicht ins Dokument umschalten. Ich muss nur runterscrollen. Es sind nämlich 2,5 Zoll Festplatten, externe 2,5 Zoll Festplatten, nämlich die Lassie und das Lassie Mobile Drive. Und hier gibt es 3 Stück, also es wird 3 Gewinner geben. Wir werden jetzt nicht alle 3 an einen Gewinner geben, ja, um Gottes Willen. Es wird 3 Gewinner geben, nämlich es gibt einmal für einen Gewinner das Lassie Mobile Drive in der 1 TB Version. Ideal für Backups, ideal für Time Machine, etc. pp. Also sehr schick, sehr schön oder auch nur als Datengrab in der üblich guten Verarbeitungsqualität von Lassie. Wie gesagt, die Teilnahme ist sehr einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Das Codewort ist Backup. Das sollte man reinschreiben, sonst, wenn das Codewort nicht in der E-Mail steht, dann seid ihr dementsprechend auch nicht im Lostopf. Also es lohnt sich, den Podcast komplett durchzuhören. Zum Schluss noch einen kleinen Backup-Tipp. Wir wurden ja immer wieder angesprochen, macht doch mal eine Sonderserie oder nicht eine Serie, sondern eine Sonderfolge zum Thema Backup. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal machen, aber jetzt nicht zeitnah. Aber deswegen möchte ich noch einen ganz kleinen Backup-Tipp einstreuen, der mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf geschossen ist. Wer ein NAS-Laufwerk oder ein NAS-System im Einsatz hat, der hat zu 99% auch die Möglichkeit, das hauseigene Backup-Utility zu nutzen. QNAP hat sowas, Synology hat sowas, um dementsprechend das NAS-Laufwerk nochmal zu sichern. Da gibt es ja ein Füllhorn an verschiedenen Möglichkeiten. Man kann ja dementsprechend auch die NAS-Systeme synchronisieren. Man kann es notfalls auch in die Cloud reinkopieren, obwohl das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn man sich datensouverän verhalten möchte. Aber man hat auch die Möglichkeit, an den meisten NAS-Systemen nochmal eine externe Festplatte anzuschließen. Da würde ich zu 2,5 Zoll Festplatten raten, weil die brauchen keine extra Stromversorgung, wo man dann die wichtigsten Daten, je nachdem nach Datenmenge und Datenwichtigkeit, selektieren kann und die dann nochmal regelmäßig auf die externe Platte gesichert werden, die Daten dementsprechend. Da gibt es ja verschiedene Größen. 2,5 Zoll ist ja ein bisschen limitiert. Ich glaube, da geht es maximal derzeit nur bis 5 TB pro 2,5 Zoll Festplatte. Aber dann bekommt man dementsprechend schon mal, denke ich, das Allerwichtigste gesichert. Das mache ich auch seit Jahren schon. Aber vor letztes Jahr, habe ich nämlich ein ganz interessantes anderes Seagate-Produkt getestet, nämlich eine kleine 2,5 Zoll RAID-Lösung. Dort sind zwei 2,5 Zoll 2 Terabyte-Platten verbaut. Und da sichere ich die wichtigsten Daten drauf. Und je nach RAID-Modus hat man ja auch die Möglichkeit, es einmal gespiegelt einzustellen. Würde ich dementsprechend empfehlen. Und da hat man nochmal die doppelte Datensicherheit. Bedeutet, das, was ich auf die letztendlich Netto-Platte dann kopiere, auf die 2-Terabyte-Platte, das wird dann automatisch nochmal auf die andere drauf gespiegelt. Somit habe ich vom angelegten Backup, was ja die NAS oder was ja das NAS-System dementsprechend anlegt, nochmal ein automatisiertes Backup in Form einer Spiegelung. Das ist so mein kleiner Tipp, wo man nochmal eine zusätzliche Datensicherheit mit einbauen kann in der ganzen Datensicherungskette. Weil ein Backup ist kein Backup, sage ich immer, und man sollte immer mehrfach seine Daten sichern. Kleiner Tipp noch am Rande, sagen wir auch öfters, und testet dementsprechend eure Daten, die ihr gesichert habt, ob auch der Restore-Vorgang funktioniert, weil das hört da auch dazu. Weil Backup und Restore, ne? Es nützt ja nichts, wenn ich was backuppe, was ich nicht wieder zurückspielen kann oder wiederherstellen kann. So ist es. Also testet eure Backup-Prozesse regelmäßig und zum Jahresende ist es dementsprechend nach meiner Meinung der richtige Zeitpunkt, darüber nochmal nachzudenken. Ja, das so am Rande. So, ich denke, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Jo. Und wenn alles gut geht, Thomas, falls du jetzt nichts mehr beizutragen hast, dann können wir es
nicht machen. Dann
kann ich ja meinen Standardsatz absondern. Also, genau. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.